Es ist bitterharte Arbeit. Es kommt nicht vom Himmel hergefallen, das habe ich vorher erwähnt. Ich glaube dran, dass man Sachen sich erarbeiten muss. Und ich fühle mich auch eigentlich wohler, wenn es jetzt nicht einfach so ganz einfach daherkommt.
Our House, der Salon-Podcast. Moderiert von Anne Petersen und Antje Weber. Präsentiert von Jaguar Deutschland. Heute zu Gast bei Our House ist der Hotelier Christian Schallert. Ich bin Antje Weber, Editor at Large bei Salon und habe Christian in Barcelona und Marrakesch besucht. Vor 10 Jahren hat Christian in Barcelona sein erstes Boutique-Hotel Brumel im Stadtteil Poble Sec eröffnet. Er ist ein ziemlich kreativer Entrepreneur und noch dazu Selfmade Hotelier, von dem man einiges lernen kann. Gleich wird er uns erzählen, warum es für ihn nach 20 Jahren in Barcelona an der Zeit war, nach neuen Herausforderungen in Marrakesch zu suchen. Zum Brumel Imperium gehören nun auch die Maison Brumel Majorel und das gerade eröffnete Brumel Riad in der Medina. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Our House, Christian Schallert. Du hast gerade kürzlich eröffnet Maison Brumel in Marrakesch, dein zweites Hotel.
Ganz genau. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, bei dir bei dem Podcast dabei zu sein. Und ich rede gerne über die Reise, die mich dahin geführt hat zu dem neuen Projekt Maison Brumel in Marrakesch.
Jetzt sind wir ja in Barcelona, in deinem Apartment. Du bist ja nicht von Haus aus Hotelier, sondern das war ein Weg, der dich dahin geführt hat.
Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf, das heißt Höchst. Das ist direkt an der Schweizer Grenze in Österreich beim Bodensee. Da habe ich gelebt, sagen wir mal 22 Jahre, bevor ich dann raus in die Welt bin. Ich war immer sehr stolz auf meine Eltern, weil das waren richtige Hardcore-Arbeiter. Das heißt, ich habe die immer hoch geschätzt und wollte auf jeden Fall mein eigenes Ding machen. Ich möchte selbstständig sein. Ich dachte mir, ich werde irgendwas machen in der Gastronomie.
Wie heißt die Konditorei?
Das ist die Kaffeekonditorei Schallert, so wie mein Nachname. Und das gibt's immer noch. Das gibt's jetzt seit, ich glaube, es sind 47 Jahre. Und meine Schwester führt das weiter und meine Eltern sind immer noch da.
Jetzt hast du 2 Hotels, eins in Barcelona seit 10 Jahren fast und jetzt eben das neue in Marrakesch. Wann bist du nach Barcelona gekommen?
2003 war das. Da war ich dann schon 22 Jahre. Das
also heißt, mit 22 bist du hier gelandet und was hattest du im Gepäck?
Ich habe mein Studium abgeschlossen in Österreich. Ich kann mich noch erinnern, alle von meiner Klasse haben da angefangen, bei Consulting-Unternehmen zu arbeiten oder bei Banken. Und ich wollte einfach nur Spanisch lernen. Das heißt, ich habe mich da beworben bei Coffeeshops und Restaurants und Bars. Und ich bin dann gelandet bei einem Bagelshop im Zentrum von Barcelona und die haben mich da genommen, obwohl ich eigentlich fast kein Spanisch konnte. Der hat mich eingestellt und hat gesagt, du fängst jetzt zuerst mal unten an im Kellergeschoss und kochst dann für das Team und dann kannst du dann, wenn du ein bisschen besser sprichst, dann hoch und dann kannst du auch die Leute bedienen. Ich habe mir das alles schön aufgeschrieben, die Phrasen, und da war ich ein halbes Jahr da und da habe ich dann wirklich gut Spanisch gelernt.
Und das nächste Interessante, was du dann ja gestartet hast, sind die Postkarten.
Ja, ich bin dann draufgekommen, dass ich eigentlich ein sehr visueller Typ bin. Ich habe Wirtschaft studiert, aber ich bin eigentlich viel, viel kreativer und visueller unterwegs. Und ich habe da damals parallel schon angefangen, während ich da im Coffeeshop gearbeitet habe, Fotos zu machen. Fotos von Lifestyle-Momenten in Barcelona, von Momenten, die für mich kurios waren. Zum Beispiel diese alten Ladies mehr unten mit den bunten Kleidern oder diese vergilbten Menükarten vor den Restaurants. Ich habe einfach angefangen, meine Fotos auszudrucken in Postkartenformat und habe verkauft in Friseurgeschäften und kleinen Shops.
Und wie hat sich das entwickelt?
Also am Anfang war das nur ein Mini-Business. Ich habe da 30 Euros gemacht im Monat, 80 Euros, 100 Euros. Aber ich habe gemerkt, das Feedback ist gut. Und ich habe dann beschlossen, go big, go bigger. Ich muss unbedingt Postkartenständer kaufen. Das habe ich dann in Deutschland gekauft, solche großen Ständer. Und dann bin ich los und habe dann versucht, in größere Geschäfte reinzukommen. Und dann ging es richtig ab. Ich muss das dazu sagen mit Stolz. Ich habe dann bis zu 10.000 Postkarten in einem Monat verkauft.
Das ist wahnsinnig viel. Aber es ist auch vor Instagram, ne?
Das war vor Instagram. Ich habe wirklich die Filmkamera gehabt, also mit Filmentwicklung und so weiter.
Nach den Postkarten ging es dann ja weiter. Du hast das sogenannte Lego-Apartment gefunden. Sagen wir besser, du hast es zum Lego-Apartment gemacht.
Ganz genau, das war mein nächster Meilenstein. Nämlich, ich hatte ein tolles Fotostudio in Born. Und eines Tages kam ich da raus aus meinem Studio und da war so ein kleiner Zettel dann an der Wand. Und da hieß es 24 Quadratmeter Apartment Born Attico, also Penthouse. Und ich war da ganz neugierig, weil ich wusste, mein Ziel ist, mit 30 Jahren möchte ich mein eigenes Haus haben oder meine eigene Wohnung. Und dann bin ich los und habe mir das angesehen und das war wirklich so ein, ich sage immer, Pigeon-Nest. Das war wirklich nur so für Tauben, ein Taubennest. Da war gar nichts. Aber es war das letzte Apartment, oben ganz auf dem 7. Stock, ohne Lift. Wenn ich jetzt
wie groß?
Dran denke, 24 Quadratmeter.
Der Preis?
105.000 Euro.
Hattest du mit den Postkarten so viel Geld verdient, dass du dir das leisten konntest?
Ich habe eine gute History gehabt, dann auch bei der Bank. Ich war eigentlich Freelance und die haben dann schon gesehen, ich habe monatlich da wirklich immer schön was reinbekommen. Ich habe Anzahlung machen müssen und einen Kredit aufgenommen natürlich. Und ich war immer schon ganz gut, mit den Banken zu reden. Ich habe da immer einen guten Draht gehabt, die Leute zu überzeugen, dass die an mich glauben.
Ah, interessant. Das ist ja auch die halbe Miete.
Ich hatte immer tolle Ideen und ich habe immer das so hinbekommen, dass das wie ein Verkaufspaket war. Auch damals bei dem Hotel. Ich habe da schon Sachen denen präsentiert, die eigentlich noch gar nicht da waren.
Man muss denen das richtig zeigen.
Ich habe
das
immer schön grafisch auch gemacht. Aha. Ich habe da Booklets gemacht, bin dann zu einem Printing Company gegangen, zu einem Drucker gegangen und habe das wirklich ausgedruckt in schönem Format, wo die Zahlen dann schön präsentiert sind und wo die merken, da ist jemand, der hat sich Mühe gegeben.
Ich meine, 24 Quadratmeter ist ja wirklich auch kleiner Space und da hast du alles untergebracht.
Das war ganz lustig, weil ich habe da zum ersten Mal mit einer Architektin zusammengearbeitet und die hat zu mir gesagt, bitte schreib alles auf, was du hast und wir bauen dann jeden einzelnen Schrank so in dieser Größe von dem, was du hast. Das heißt, ich habe da aufgeschrieben die Rollerblades, mein Tennisracket. Das musste ich alles so aufzeichnen, auch mit den Zentimetern und so weiter.
Was habt ihr euch einfallen lassen als Ideen? Es war ja irgendwie eine Herausforderung, so wenig Raum bespielbar zu machen.
Auf jeden Fall alle Wände ausnützen. Also kein Zentimeter ist vergeben als Nullfläche, sondern es ist alles durchdacht, es ist auch damals dann in diesem Lego-Apartment das Bett unter den Balkon gegangen, der Tisch ist ja von der Wand gekommen, alles ist aufklappbar gewesen. Also es war sehr interessant und es war dann auch so, dass jemand da gekommen ist und hat ein YouTube-Video gemacht.
Deswegen heißt es ja das Lego-Apartment, das hast du ja nicht so getauft, oder?
Nee, das ist so rausgekommen bei diesem Video. Das war eine Videomakerin, die ist spezialisiert auf kleine Spaces. Small Spaces.
Die hatte davon gehört und hat ein Video gemacht.
Genau, die ist gekommen und ich war da überhaupt nicht vorbereitet und gar nichts. Und die hat ein Video gemacht und das ging dann voll ab in YouTube. Das war, ich glaube, 32 Millionen Mal geklickt.
Und das ging dann ja weiter. Nach dem Lego-Apartment, das du dann erfolgreich vermietet hast, dann kam Airbnb auf.
Genau, das war genau die Phase Airbnb Barcelona und dann dachte ich so, wow, jetzt habe ich da so ein tollen Video. Ich fange jetzt einfach an, das zu vermieten über diese Plattform. Und das habe ich dann gemacht und das ging voll ab. Also die Leute, die wollten da unbedingt in diesem kleinen Penthouse da sein. Und das war so erfolgreich, dass ich dann eigentlich ausgezogen bin und in eine größere Wohnung rein bin. Und habe aber dann gemerkt, wie toll das ist, diese Travelers, die da in die Stadt kommen, motiviert und happy. Und ich habe mich da gut identifizieren können mit diesen Leuten, mit diesen Reisenden. Mhm. Mir hat es gefallen, das Check-in zu machen.
Der Kontakt auch.
Ja, diese Empfehlungen zu geben, wo man einen besten Gin Tonic trinken kann in der Stadt oder einfach diese Neighborhood Bars. Das heißt, ich habe dann es so hinbekommen, dass ich mehr Apartments dann in meinem Portfolio hatte, weil einfach die Leute, Freunde von mir gesagt haben, Christian, du hast es so toll gemacht, warum willst du nicht mal auch mein Apartment umbauen und dann vermieten? Und das habe ich dann gemacht über Jahre.
Und das war der Grundstein auch, um später Hotelier zu sein.
Genau, darum sage ich immer, das Lego-Apartment war der Anfang, warum ich eigentlich das Hotel dann gemacht habe. Und nach, ich glaube, 8 Jahren oder 9 Jahren habe ich dann eine Freundin von mir, hat ein Gebäude entdeckt in dem Viertel Poblesec, wo das Hotel Brummel heute ist. Und die hat zu mir gesagt, Christian, ich habe ein Gebäude gesehen, da ist ein Plakat, da steht For Sale. Das ist total fucked up. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich.
Eine neue Aufgabe.
Und dann, ich habe da keine Zeit verloren und bin sofort auf mein Motorrad und bin dahin und habe das Gebäude gesehen. Das ist ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, klassische Architektur. Und ich habe schon gesehen, das Potenzial, aber es war wirklich fucked up, es war hausbesetzt. Es war Wirtschaftskrise in Barcelona 2013 und ich muss sagen, das war genau der Moment, wo alles günstig war, wo aber dann die Banken auch nicht viel Geld gegeben haben.
Und du wolltest das Haus kaufen, das war ziemlich schnell klar, dass du da was drin gesehen hast.
Ich habe das sofort gesehen, das Potenzial, auch die Location, du warst jetzt ja heute da. Mhm. Das ist eine ganz interessante Gegend, das ist residential, das ist nicht beim Plaza Catalunya.
Das ist ein bisschen außerhalb.
Ein bisschen außerhalb, aber du bist in 15 Minuten an der Ramblas. Die Straße heißt auch Nou de la Rambla, das heißt, du gehst gerade runter und du bist bei der Ramblas. Also die Location sehr interessant. Da hat auch niemand dran gedacht, dass das so eine Gegend sein könnte für ein Hotel. Das war so ein bisschen ein verlorenes Viertel, eher so ganz simpel, local, aber nicht so touristisch.
Vom Lego-Apartment zu so einem ganzen Haus ist ja ein großer Sprung.
Ich habe auch nicht gedacht, dass ich der Investor sein kann, aber dadurch, dass ich da einen Businessplan gemacht habe für meinem Wirtschaftsstudium hier, habe ich ja das gelernt, habe damals noch gedacht, dass ich einfach nur das managen kann und ich muss mir einen Investor suchen, habe auch einen Investor gefunden und der hat zu mir gleich gesagt, wow, das ist ja ein Megaprojekt. Er wollte gleich am nächsten Tag die Anzahlung machen und da ging es bei mir voll ab.
Da bist du hellhörig geworden.
Da ist bei mir das Feuer im Bauch losgegangen und dann dachte ich mir so, wow, ich muss der Investor sein. Ich muss jetzt versuchen, das Geld aufzubringen. Und wie?
Also du wolltest nicht mehr nur Hotelmanager sein, sondern Hotelbesitzer.
Das war so der Riesenstep, genau.
Und was war dann deine Idee, um das Geld aufzustellen?
Die Energie war so groß in mir drin, dass ich so überzeugt war, dass ich angefangen habe, meine Schwester anzurufen, meine Eltern, meinen Schwager, die Eltern von meinem Schwager. Also es war so richtig Family Calls.
Und Family Crowdfunding.
Family Crowdfunding. Es ist ja, also wir haben eine normale Familie. Es ist nicht so, dass das Geld da auf dem Tisch liegt oder so. Ich habe gesagt, ihr müsst bitte an mich glauben und ich möchte, dass ihr den Pensionsfonds aufgibt.
Bist du nach Hause geflogen, nach Österreich?
No. Es war alles per Telefon.
Okay.
Und meine Mutter ist ja sehr, sehr ängstlich und die ist da in vollen Panik geraten. Und mein Vater, der ist abenteuerlustig ohne Ende und der hat gesagt, wow, das ist toll. Go for it. Ich habe ja nicht sagen können, dass das Haus besetzt ist. Ich musste ja schon das viel besser verkaufen. Ich habe gesagt, das ist ein tolles Gebäude.
Da hätten sie Panik bekommen, ja.
Ich konnte die Wirklichkeit nicht so präsentieren.
Ja, lieber nicht.
No.
Und was hast du ihnen angeboten?
Also ich habe das sehr attraktiv angeboten, nämlich ich habe gesagt, zuerst habe ich ja das Geld nicht, dass ich gleich das zurückzahlen kann, aber ich habe da Excel-Listen aufgebaut und habe ihnen versprochen 5% Zinsrate in dem Moment, wo ich das Hotel aufmache. Also das heißt, jeder, der mir Geld gibt, ist eine Bank für mich und da muss ich dann jeden Monat Hausaufgaben machen und das zurückbezahlen. Interest Rates. Also Zinsrate plus Kapitalrückzahlung.
Fairer Deal auch.
Fairer Deal ist auch ein gutes Investment für die, weil die haben auch Kohle damit gemacht mit mir dann. Und jeder war happy, muss ich sagen.
Ich glaube, was auch eins von deinen Talenten ist, dass du die Leute abholen kannst.
Wenn ich überzeugt davon bin, dann schaffe ich das auch, die Leute mit mir ins Boot zu holen. Und ich lüge dir auch nicht an oder so. Ich bin da sehr, sehr ernst und ich lade mir auch sehr viel Druck auf, muss ich sagen. Also bei diesem Family Crowdfunding, du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein Druck für mich war, dass das Konzept am Ende erfolgreich ist.
Jetzt wissen wir, dass das Hotel Brumel ein großer, großer Erfolg geworden ist. Und heute habe ich auch gehört, es ist zu wie viel Prozent ausgelastet im Jahr?
Jetzt sind wir so bei 96%.
Du hast das Hotel gekauft und 2 Jahre später eröffnet.
Man muss analysieren, was hast du? Und ich habe gemerkt, ich habe was, wo nicht im Zentrum ist und ich bin sehr klein. Das heißt, anstatt dass das ein Nachteil ist, wo alle gesagt haben, mein Gott, 20 Zimmer, da machst du ja nie Kohle, da dachte ich mir so, ich finde das ein Vorteil jetzt, weil dann kann ich viel mehr noch mit den Gästen sein. Wir wissen, wer im Haus ist. Wir können auf die eingehen. Wir können mehr Zeit mit denen verbringen beim Check-in. Das ist immer für mich wichtig gewesen, auch dass wir ein bisschen so...
Ja, sag mal, der Check-in scheint so wichtig zu sein. Warum?
Ich bin das Gegenteil von diesem Computer-Check-in, wo einfach nur der Pass gescannt wird und hier hast du die Zimmernummer und that's it. Sondern ist auch wichtig zu merken, wenn jemand müde ist, wenn jemand reinkommt und nicht Bock hat auf 15 Minuten Check-in, sage ich immer meinem Team, das müsst ihr herausfinden. Wenn das so ist, dann sagt man lieber, okay, Ja, später. Später reden wir mehr. Drum habe ich da das so aufgebaut, dass die Check-in-Gestaltung immer sehr ähnlich ist. Und da habe ich den Mitarbeitern dann geholfen mit so einem Welcome-Guide. Das bekommt dann jeder. Da ist auch dann der Name drin. Da ist so eine Neighborhood-Map drin. Da ist eine Running-Map drin. Und auch diese ganzen Stundentafel, wann was offen hat und was wir so im Haus haben. Wir haben ja auch eine Sauna und wir haben einen Pool und das hilft beim Check-in jedem Mitarbeiter.
Und dieser Neighborhood-Gedanke, was sind das noch für Elemente, die du integriert hast? Ich habe in deinem Hotel geschlafen und bin heute Morgen dann gleich um die Ecke zum Yoga gekommen. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass man es bezahlt, aber es ist complimentary für Hotelgäste, was ja auch eine nette Einladung ist. Es war sehr gutes Yoga übrigens auch.
Ja, das freut mich. Na, das ist auch die Idee. Ich war von Anfang an, vom ersten Jahr an, einfach sehr besessen von dem Gedanken, eben Lifestyle und Sport und Yoga. Wir haben diesen tollen Space direkt neben dem Hotel. Das ist eine große Loft, wo Klassen stattfinden. Und ich mache da für die Hotelgäste, dass das wirklich gratis ist. Ich möchte, dass das ein Teil von der Experience, von der Brummel Experience ist. Und einer meiner Slogans ist auch Local meets Traveler. Ich fand das immer ganz toll, dieser Mix. Ne? Und darum sage ich gerne Traveler und nicht Tourist. Tourist
Traveler,
ist ein bisschen negativ.
Traveler ist viel netter, auf jeden Fall. Aber ich mag auch den Gedanken, und das ist ganz inspirierend, dass du vermeintliche Nachteile einfach umdrehst und in Vorteile verwandelst.
Ja, genau, mit diesem kleinen Hotel. Ne? Und es nervt mich eigentlich, wenn manche Boutique-Hotels dann sich Boutique-Hotels nennen, obwohl sie 200 Zimmer haben. Boutique heißt für mich klein. Und ich bin klein und ich darf sagen, ich bin Boutique.
Ja. Wie kam die Idee, dass du ein Brummel in Marrakesch eröffnen
Ich wollte
möchtest?
Unbedingt expandieren, weil ich mir nochmal so eine Herausforderung geben wollte. Also zuerst einmal hatte ich so diesen Mut, weil ich einfach mir ein tolles Team aufgebaut habe und mit so einem tollen Team kann man wachsen. Wenn man die Chance hat, abzudelegieren, dann darf man rausgehen und weiter wandern.
Hotel Brummel in Barcelona läuft auch ohne dich. Gut.
Genau, man muss da alles schön definieren, wie die Arbeitsprozesse sind und so weiter. Aber ich habe das wirklich geschafft, dass ich kaum Fluktuation habe bei meinen Mitarbeitern und dass die seit Anfang an dabei sind. Und deshalb habe ich mich total getraut, dass ich raus in die Welt und schaue, wo gefällt's mir, wo kann ich nochmal was aufbauen, wo passt ein Brummel hin. Und warum jetzt Marokko? Ich war immer süchtig nach Kulturschock. Mhm. Ich war eigentlich jedes Jahr unterwegs in Indien oder Sri Lanka, weil ich einfach...
Weil es
so anders ist. Du gehst raus auf die Straße und du hast visuell einfach einen anderen Impact, als wenn ich jetzt einfach nach Zürich gehe oder sonst irgendwo hingehe. Und das gefiel mir. Marrakesch ist eigentlich so nahe, nur 2 Stunden 15 oder so, mit dem Flugzeug, und doch so anders.
Du hast direkt neben dem Jardin Majorelle eine Baulücke gefunden.
Also ich muss dazu sagen, es kommt nie was vom Himmel daher gefallen. Man muss da immer sehr aktiv sein und ich bin extrem aktiv.
Du hast es dir erarbeitet, willst du sagen, das Grundstück zu finden.
Ja, ich habe mir das erarbeitet. Ich habe da zuerst mal jemanden gesucht, der sich gut auskennt in der Real Estate Welt.
Sprichst du Französisch?
Ich habe mit 12, 13, 14, 15 in der Schule halt dieses Schulfranzösisch gelernt. Das heißt eigentlich gar nicht. Bin dann aber draufgekommen, oh Gott, ich muss Französisch lernen. Und das habe ich dann auch gemacht in Barcelona. Jeden Freitag 3 Stunden Französisch. Für 2 Jahre habe ich das gemacht. Ja, ich habe das erste Interview gehabt mit der Bank wegen der Finanzierung. Und da habe ich meinen Charme auf Englisch nicht spielen lassen können.
Wie hast du diese Baulücke gefunden?
Ich war auf der Suche zuerst in einem New Town in der Gegend Gillies. Vielleicht finde ich ein Rundown Old Hotel und kaufe das und baue das dann um in Hotel Brummel. Hab dann da gesucht, bin dann draufgekommen, es ist schwierig und es ist kompliziert und eigentlich habe ich nichts gefunden. Und dann habe ich eben diesen Real Estate Typen gefunden, einen Engländer. Und den habe ich dann losgeschickt, bitte such mir doch was in der Gegend Majorelle. Weil Medina in der Altstadt, ich fand, da gab es schon 2000 Riads.
Riads, ja,
so
gibt es natürlich viel.
Genau, und für mich war es immer wichtig, wenn es nochmal jetzt Next Brummel gibt, dann sollte es eigentlich statt, dass es kleiner ist oder weniger toll, soll es besser sein als wie das erste. Ich brauche eine Steigerung.
Mhm.
No? Und für mich war das dann so, ich kann nicht einfach einen Riad aufbauen, da kann ich mich nicht so absetzen. Ich will ja
Was Besonderes
schaffen. Ein Statement, was Besonderes schaffen, genau. Und dann hat Colin, der hat mir dann so einen Link geschickt bei Majorelle und dann habe ich mir das angeschaut auf Google Earth und dann habe ich gesehen, wow, ich bin der direkte Neighbor von Villa Oasis, das ist das Haus von Yves Saint Laurent.
Warum war das Grundstück noch da?
Ja, das sind diese Momente im Leben, diese komischen Zufälle. Ne?
Das war einfach noch frei.
Das war einer, der hatte Geld gebraucht unbedingt und der wollte das dann verkaufen und ich kam genau zu diesem Zeitpunkt an und habe da was gesucht, das kann ja gar nicht sein, und bin dann gleich mal in das Flugzeug rein, habe mir das angeschaut und das war für mich so wow.
Du wusstest es wieder?
Ich wusste, wow, das war Feuer für mich so wow.
Ja. Also du hast schon ein paar Mal diesen Feuermoment gespürt und immer wenn das Feuer aufflackert, dann kannst du auch deiner Intuition trauen.
Da gibt's keinen Weg zurück oder niemand kann mich davon abdrängen.
Du kannst die Flamme nicht runterdrehen.
Niemand kann mich davon wegdrängen von dem Weg. Genau, das ist ganz wild.
Deswegen hast du auch die Power, das dann umzusetzen, ne? Du bist dann mutig genug und lässt gar nicht Zweifel und Ängste dann überhand nehmen.
Ja, ich wusste auch nicht, ob ich das wieder hinbekomme mit der Finanzierung. Ich musste ja die Bank überzeugen in Marokko. Stell dir vor, mit meinem Französisch.
Bist dann nochmal ins Rennen gegangen. Hast dir ein bisschen Französisch drauf geschafft.
Ja.
Hast wieder eine tolle Präsentation, wie ich dich kenne, gebaut.
Ja, genau. Und haben natürlich dann gesagt, ich habe dieses tolle Hotel in Barcelona, hat natürlich
was
geholfen.
Was du ja auch hast.
Und die wollten auch die Zahlen wissen von Barcelona und das habe ich auch schön präsentieren können. Das hat natürlich sehr geholfen. Und für mich war es dann eigentlich, sage ich jetzt mal, relativ einfach, obwohl ich 6 Monate dran gearbeitet habe, bis sie mir dann wirklich Geld gegeben haben, die Bank in Marokko. Und ich habe das dann hinbekommen. Die haben dann an mich geglaubt.
Dann hast du mit dem Geld ein neues Haus gebaut. Mit einer Architektin natürlich, nach deinen Vorstellungen.
Genau, das war dann dieser Plot, Empty Plot, da war eine kleine Ruine drauf, das hat nicht Sinn gemacht und ich wusste, es ist Neubau, go crazy. Und
erzähl
mein
mal.
Ziel war auf jeden Fall Architektur. Ich bin ein Riesenfan von Architektur und von Interior Design, von Bespoke Furniture und für mich war das faszinierend, auch in einem Land zu sein, wo es ganz viele Handwerker gibt, ganz tolle Handwerker. Und ich wollte einfach so ein Kunstwerk eigentlich bauen, als Gebäude. Nicht nur als kleine Skulptur, sondern das Gebäude an sich sollte eigentlich die Experience sein.
Das hast du ja auch geschafft. Es ist, finde ich, es ist sehr minimal und doch elegant und warm zugleich.
Da gibt's ja das Yves Saint Laurent Museum von dem Studio K.O. Mhm. Da sieht man vielleicht auch so ein bisschen eine Linie drin, muss ich sagen. Die haben ja auch diesen Terrazzo-Boden dann ganz viel gemacht. Und für mich war das auch klar, ich will unbedingt Terrazzo-Böden haben. Und Tadlak, das ist dieser Mikrozement, den die ganz viel benutzen.
Mein Zimmer, in dem ich geschlafen habe, kann man ja tatsächlich den Turm sehen von
Villa Oasis,
wo auch dann Yves Saint Laurent gestorben ist in dem Zimmer, oder? Ist das ein moderner Mythos oder stimmt das?
No, das stimmt, weil ich im Jardin Majorelle, da ist ja auch das Grab, ne? Da ist ja auch da begraben in dem Jardin Majorelle. Ich denke jetzt lieber an die Tatsache, dass der da gesessen hat und diese ganzen Kollektionen da gezeichnet hat, die berühmten Marrakesch-Kollektionen. Und ich kann mir da immer so vorstellen, wie das dann damals war mit Marisa Berenson und Catherine Deneuve da draußen, wie die da Minztee getrunken haben und crazy Partys gefeiert haben. Ich kann das fast so sehen, direkt von dem Fenster aus.
Jetzt bist du in die Medina gegangen und hast ein Riad gekauft. Wie heißt das dann? Heißt das Riad Brummel?
Genau, das heißt Riad Brummel. Und es ist nicht, dass ich auf Teufel komm raus jetzt wachsen will und nochmal mehr und nochmal mehr. Aber ich muss sagen, das macht alles seinen Sinn, weil ich bin draufgekommen, die Leute, die ins Maison Brummel kommen, die gehen fast alle vorher zu einem Riad.
Ja, die Kombi ist auch in Marrakesch, genau. Können wir auch jedem empfehlen, oder? Dass man beides macht, Medina und dann nochmal nach Giliz oder genau. Majorelle.
Ich finde immer das toll am Anfang, Medina und Crazy und Tausend und eine Nacht. Die Leute, die zum ersten Mal in die Stadt kommen, die möchten unbedingt eigentlich in einem Riad sein, weil das eigentlich so das Typische ist, was man sich vorstellt von Marrakesch. Für mich war es dann eigentlich einfacher, dass ich gesagt habe, mach doch auch ein Riad Brummel, weil du hast den Namen da aufgebaut.
Man denkt ja, es gibt so viele Riads in der Medina und viele stehen auch zum Verkauf oder sind nicht im guten Zustand.
Ich habe auch ein bisschen Erfahrung jetzt mit Real Estate, muss ich sagen. Manchmal sagst du mir einen Straßennamen und ich weiß, das ist nicht gut, aber die Straße daneben ist gut. Welche Ecke ist gut, welche ist nicht gut? Wo ist es vielleicht ein bisschen gefährlicher, wo ist es nicht gefährlich? Und in Marrakesch, da geht es um gewisse Sachen wie zum Beispiel, wie nahe kann das Taxi hinkommen?
Ah ja, stimmt. Auch wichtig,
und,
ne?
Und wie geht diese Logistik dann danach? Na, da kommt dann so ein Chariot-Typ, der
holt die Koffer
holt
ab.
Die Koffer und du
ja,
musst
weil du kannst oft nicht vorfahren mit dem Auto.
Genau.
Manche Gäste wollen natürlich dich drankommen ans Riad.
Und wie nah bist du zum Beispiel an einer Moschee? Weil wenn du zu nahe bist, dann ist es sehr laut. Da kommen diese Prayers, diese Gebete kommen ja immer. Das kann dann um 5 Uhr in der Früh laut sein, wenn du zu nahe bei einem Lautsprecher bist.
Also das sind Sachen, die man halt bedenken muss, ne?
Genau.
Wenn man kauft.
Genau, und ich habe wirklich…
Wie viel Riad hast du angeguckt?
Ich glaube, ich habe 20 oder so besucht und ich höre wirklich auf meine innere Stimme. Und als ich den besucht habe, das war schon ein Maison d'Hôte vorher, ein Gästehaus mit ganz schlechtem Interior Design. Aber ich habe das Potenzial gesehen und vor allem, du bist reingekommen und es war ganz klar, das ist
wie
das Beste.
Zimmer?
Es sind nur 5 Zimmer.
Mhm. Riad sind ja per se keine, außer vielleicht das Elfen oder so, sind ja auch eher kleine Gästhäuser. Alle nach innen gerichtet, mit einem Courtyard, mit einem Rooftop. Es wiederholt sich ja, ne, der Riad-Stil.
Genau, für mich war es einfach wichtig, dass ich auch Komfort anbiete in einem Riad, weil oft ist es dann im Winter speziell sehr ungemütlich und kalt. Das heißt, ich habe oben am Rooftop dann diese Soul, diese Seele da geschaffen. Das heißt, die Küche ist oben, das ist alles auch mit Fenstern ein Wohnbereich. Kamin, da hat man das Frühstück, da kann man arbeiten. Das ist ein ganz toller Bereich oben auf dem Dach.
Aber es ist so, Riad ist auch nicht für jeden.
Nein, also, ist nicht für jeden.
Ist nicht
das
für
stimmt.
jeden. Ich würde es jedem empfehlen, auszuprobieren. Mhm. Aber genau, muss man auch überlegen.
Darum habe ich ja zwei Alternativen in der Stadt.
Du hast es gut gemacht. Man kann beides kombinieren. Absolut. Und kriegt überall Brümel-Qualität. Du hattest ja auch eine Phase in New York, wo du nach deinem Studium hingegangen bist?
Ich war 22. Das war direkt ein Jahr nach September 11. Da war Ground Zero noch richtig schlimm. Aber wow, ich war happy. Ich war so happy. Ich kam da in diese Stadt. Ich dachte mir, ich bin jetzt vollkommen neu geboren. Ich habe jetzt nicht an meinen Background gedacht, sondern meine Eltern oder diese, was ich tun darf, was nicht, sondern ich bin einfach los und habe mich gehen lassen. Und da habe ich dann so auch meine Kreativität entdeckt. Ich habe Leute entdeckt, die sehr unternehmerisch unterwegs waren.
Dieser Entrepreneur-Spirit, der gefiel dir? Oder
absolut.
Den hast du da aufgeschnappt? Und
absolut.
Dass man sich auch erfinden kann, vielleicht als derjenige, der man eben sein will.
Da sprichst du vielleicht ein Thema an, das für mich sehr wichtig war. Das ist auch diese Herausfindung von der sexuellen Orientierung, wenn man das so nennen darf. Weil ich wusste, da schlummert was in mir drin, was für mich im Dorf damals nicht okay war, wenn man jetzt dasselbe Geschlecht liebt oder toll findet.
Und wahrscheinlich hat man da auch nicht besonders viel Gleichgesinnte oder Auswahl oder Role Models.
Ich kannte gar niemand in meinem Dorf oder in meinem Upbringing bis 21, 22 habe ich nie mit einem Schwulen geredet.
Das ist
bis 22, weil die ich gekannt habe, die waren entweder, ich möchte auch nichts dagegen sagen, ne, wenn jetzt jemand Entertainer ist oder Hairdresser oder Stylist, oder, aber alle waren sehr exzentrisch, schwule Exzentriker. Und ehrlich gesagt, jetzt ist für mich alles toll und tolerant und wunderbar, aber damals hatte ich eher ein Problem damit, mit solchen Exzentrikern, weil ich mich nicht identifizieren konnte damit. Und in New York war das dann so, dass ich in Woche 1 schon einen Anwalt kennengelernt habe, der mich eingeladen hat bei Avenue A in diesen Pyramid Club und hat gesagt, hey, willst du da mitkommen? Aber das ist halt ein Gay-Club. Ist das okay für dich? Und ich so, oh, yes, it's okay. That's amazing. So, dann bin ich los und das war so eine tolle Gruppe. Da waren einfach Leute dabei, die haben ganz normale Jobs gehabt.
Und das war neu einfach für dich.
Das war ganz neu.
Dass das existiert, dass das diese Welt...
Ganz neu. Und ich dachte mir so, wow, ich vielleicht ist es ganz okay, dass ich eigentlich schwul bin. Es ist ganz okay. Und ich muss jetzt nicht mich irgendwie anpassen, dass ich jetzt da beruflich irgendwie in eine Schiene reinkomme. Ich kann wirklich sein, wer ich will. Und das ist eigentlich nur ein kleiner Teil jetzt, diese sexuelle Orientierung. Das ist jetzt heute auch so. Das ist ein kleiner Teil. Klar ist es jetzt nicht so, dass wir der Fokus haben auf Familienaufbau vielleicht. Das gibt uns aber dann die Chance, die Familie ist internationaler. Du hast dann vielleicht Freunde von überall her. Und ich habe das dann damals wirklich in New York dann auch so umgedreht und dachte mir so, wow, das ist eigentlich viel besser so und es gibt mir neue Chancen und ich bin anders aus einem Grund und drum darf ich auch andere Sachen machen und zeig sozusagen meinen Eltern dann auch, dass sie stolz auf mich sein können, weil ich dachte mir, ich werde sie so ein bisschen enttäuschen wegen dieser Geschichte, dass ich vielleicht nicht mit einer
dass du keine klassische Familie gründen wirst. Ich finde auch, dein Hotel ist auch irgendwie deine Familie und vielleicht sind sie auch so erfolgreich, weil du sie eben mit auch so einer Hingabe und wie du ja selber gesagt hast, deine Mitarbeiter, die nimmst du ja alle sehr ernst. Die gehören ja auch zu deiner Wahlfamilie dazu. Und waren deine Eltern schon in Marrakesch, im Maison?
Zum ersten Mal vor 2 Wochen.
Ah ja?
Das hat jetzt lange gedauert und wow, ich muss sagen, die waren so stolz auf mich.
Also sie waren stolz. Es ist so schön, was du da geschaffen hast. Und die konnten das sehen und genießen.
Ah ja, ich bin ein bisschen emotional, weil es war richtig schön zu sehen, so wie ein, kann ich sagen, Abschluss, aber dass sie die Bestätigung einfach da war, dass sie sagen so, wow, was du alles gemacht hast über die ganzen Jahre und diese ganzen Sachen in Barcelona und jetzt auch hier in so einem Land, wo einfach alles ganz anders ist und die Sprache und also sie waren hin und weg und mein Vater war richtig stolz.
Richtig stolz, das ist echt toll. Das ist wahnsinnig toll. Aber es ist auch eine irre Leistung. Das finde ich schon auch nochmal, dass du als Österreicher aus dem kleinen Dorf erst dir Barcelona erobert hast und dann noch Marrakesch und alles auf ne, 2 fremde Sprachen und Welten. Und man muss dazu ja auch sagen, und du hast es ja auch selber betont, es ist einfach auch erarbeitet. Das war ja auch ein langer Prozess, bis die Sachen dann so schön sind und so rund laufen.
Es ist bitterharte Arbeit. Es kommt nichts vom Himmel dahergefallen, das habe ich vorher erwähnt. Ich glaube dran, dass man Sachen sich erarbeiten muss. Und ich fühle mich auch eigentlich wohler, wenn es jetzt nicht einfach so ganz einfach daherkommt. Wenn es zu einfach ist, dann ist irgendwas komisch, finde ich. Manche haben sich an den Kopf gegriffen und sagen, hey, wie kannst du nur jetzt ein nächstes Projekt machen, das eigentlich noch kleiner ist als 20 Zimmer? Weil der typische Investor würde natürlich think big and go for 50 Hotel Rooms.
Aber das wie viel hast du jetzt in Marrakesch?
8 schöne Zimmer. Es
8
ist nur
schöne
8.
Zimmer.
Also es ist klein, ohne Ende, aber es ist richtig Boutique. Es war für mich von Anfang an nicht das Investors-Projekt, sondern es war ein emotionales Projekt. Ich habe mir das so aufgebaut, dass es nicht nur um das Geld geht, sondern es muss rund sein, ich muss die Schulden abbezahlen und so weiter. Ne? Aber wie gesagt, ich muss Spaß haben auf dem Weg. Ich muss eine Freude haben, wenn ich nach Marrakesch komme. Ich muss Freude haben, wenn ich meine Mitarbeiter sehe, die happy sind. Und einfach, dass mein Day-to-Day einfach toll ist, wenn ich da bin.
Aber es trägt sich finanziell. Du wirst auf eine Art ja auch ein guter Geschäftsmann, sonst hättest du ja auch nicht expandieren können.
Genau, no, es trägt sich. Es ist vielleicht, andere machen da mehr Gewinn und so weiter, aber es trägt sich gut und ich bin nicht der mega verschwenderische Typ oder so. Also ich bin jetzt nicht der große Autokäufer oder sonst was. Ich gebe am liebsten Geld aus in Lampen, komischerweise.
Ja?
Ich kann da 4.000 Euro für eine Lampe ausgeben.
Du liebst Lampen?
Ja.
Jetzt, wenn ich mich so umgucke, sehe ich da gleich eine schöne Lampe und sitzen hier unter einem Kunstwerk von?
Sabine Marcellis, eine ganz tolle Künstlerin aus Rotterdam, die macht mega schöne Sachen aus Glas. Die hat da auch eine tolle Ausstellung gehabt hier um die Ecke im Mies van der Rohe Pavillon. Die hat da so Lampen aufgebaut und auch einen tollen Glasbrunnen. Ich kenne die auch persönlich und ich finde es einfach faszinierend, aus Glas irgendwie ein Kunstwerk zu machen. In dem Fall ist es ein Spiegel, der hatte, ich glaube, 5 verschiedene Layers, degradated und irgendwie interessant. Es gibt dann am Morgen dann auch diesen Sonneneffekt dann.
Ah, hier über dem Sofa, das ist schön.
Das ist orange dann plötzlich und ist ganz anders.
Und jetzt, paar Monate nach dem Erdbeben im Atlasgebirge, wie ist denn die Stimmung in Marrakesch?
Du, das ist Wahnsinn mit Naturkatastrophen, wie schnell die Leute das auch vergessen und irgendwie einfach, dass man weitergeht. Rein touristisch muss ich sagen, dass eigentlich jetzt eher die Gaza-Krise viel mehr Einfluss hat als die Sache, die passiert ist jetzt mit dem Erdbeben im September. Du hast jetzt mit der Gaza-Krise die gewisse Touristen nicht mehr da, auch Amerikaner, die sind eher
vorsichtig,
die bleiben ein bisschen aus, speziell in den Luxushotels. Ich habe da geredet mit Leuten von der Mamounia und so weiter, diese berühmten Hotels, die leiden mehr unter dem Einbruch.
Den Marokkanern, denen hilft das natürlich, wenn Tourismus in die Stadt kommt und die freuen sich auf Besucher und Reisende und begrüßen das.
Ich glaube 80% von Marrakesch lebt vom Tourismus, aber es ist faszinierend. Ich war ja in der Covid-Zeit auch immer da und da war ich eigentlich fast der Einzige.
Weil du da mit deinem Projekt beschäftigt warst.
Ich war da im Bau, ja genau. Mhm. Und ich habe mir da so gedacht, okay, 80% sind related, sind in Verbindung mit Tourismus und plötzlich ist es auf null. Dann habe ich mir erwartet, wenn ich da in die Stadt reinkomme, vielleicht rennen die Leute rum und haben gar nichts mehr zu essen und stürzen sich auf mich rauf und denken, ich bin so ein Typ mit Geld in der Tasche. Aber es war das Ambiente überhaupt nicht so. Die können da richtig zurückschrauben auf fast gar nichts. Die leben dann von einfach ganz mega simple Lifestyle. Die akzeptieren die Situation ganz anders wie wir hier.
Das kann man lernen. Es ist eine Akzeptanz und auch dieser Community-Gedanke.
Ich glaube, das kommt auch von Ramadan vielleicht, muss ich sagen.
Ah, interessant,
weil bei Ramadan haben die immer gelernt, einen Monat auf null zu gehen im Grunde. Also fast null. Die sind da hardcore diszipliniert, nichts zu essen, nichts zu trinken. Und einfach auch dieser Gedanke, nicht dieses Süchtige da leben zu lassen. Ne? Einfach so accepting to im Gleichen zu ziehen mit allen anderen. Wir sind eigentlich fast ein bisschen superior, weil wir diese Disziplin so hinbekommen.
Aufbringen. Mhm.
Und das habe ich gemerkt unter diesem Covid-Zeit. Niemand ist zu mir hergekommen und hat gesagt, hey, gib mir doch was Geld, weil wir haben nichts mehr zu essen. Sondern das war eher so mega positiv. Die haben mich gesehen und haben sich so gefreut, dass wieder jemand reinkommt, der so sie die Hoffnung gibt, und die haben dann die Zeit genützt, die Shops schöner zu machen, die Türen sind alle neu gemacht worden und es war nicht negativ und nicht so Tourism is dead. Nein, die Leute kommen wieder zurück in unsere Stadt und wir nützen die Zeit zum noch besser und schöner werden.
Also in dem Sinne können wir jetzt sagen, wir motivieren jeden, nach Marrakesch zu reisen.
Ja.
Maison Brumel ist jedenfalls ein guter Grund. Und die Marrakeschis, die Locals, freuen sich über Traveler. Ja?
Absolut, absolut. Die sind im Gegenzug zu manchen Großstädten open for tourism. Die lieben Tourismus.
Die lieben
auf jeden
das.
Fall.
Und das kleiner Tipp noch, immer schön handeln, finde ich ja. Bloß nicht verkrampfen, weil die lieben auch Handeln.
Die lieben das, und ich finde auch, wenn manchmal die Leute sagen, ah, das nervt so, dann zeigen sie einem immer den Weg zu einem Platz und keine Ahnung. Und am Ende wollen sie Geld haben. Ich sage dann immer Marrakeschi. Marrakeschi, Marrakeschi. So, ich bin Marrakeschi. Und dann lachen sie immer und lassen mich eigentlich in Ruhe und wissen, ich bin ein Expert. Ich wissen, ich lebe hier. Ich bin Marrakeschi-Typ.
Okay,
ne?
Das geben wir jetzt mit. Muss man überzeugend vortragen. Marrakeschi, Marrakeschi.
Genau.
Ja?
Genau.
Christian, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Wow, vielen Dank.
Danke
an dich.
Dir.
Ja, super war's. Danke.
Vielen Dank an unsere Freunde bei Jaguar, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.